In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören» rede ich mit dem Yannick Blättler von der Neoviso über.
Was meine Firma Neoviso genau macht, wie Generation Z tickt, wie wir das so sehen und was so der Unterschied ist zu anderen Generationen, wieso ich als Unternehmer weiter wachsen will, was das auch bedeutet im Thema Stress und vor allem, wo es in Zukunft hergeht mit mir und der Firma. «Gango hören».
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts «Gango hören». Diesen Podcast findest du immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass vis-à-vis von mir ein Gast sitzt. Salut, wer bist du?
Ja, hallo, ich bin Yannick. Ich bin Yannick Blättler. Mache seit 5 Jahren mein eigenes Ding mit Neoviso, meiner Firma. Wir machen da verschiedene Dienstleistungen von Marktforschung über Beratung, Konzeption mit Fokus auf junge Generationen. Selber auch Videoproduktionen, so wie ihr auch, Fotosachen, Podcast-Sachen. Und ja, bewegt uns vor allem in der Welt von jungen Generationen und kümmert uns eigentlich immer so, was macht und denkt der Kunde von morgen oder die Mitarbeitenden von morgen. Ja, in Nidwalden aufgewachsen, wohne jetzt gerade in Luzern. Und sorry, ich bin ein bisschen heißer, ich bin gestern ein bisschen gefestet. Ein Kollege ist da fertig geworden mit einer langen Zeit für Militär und dann ein bisschen später wird. Aber es sollte haben. Ich habe ein Kaffee da, das reicht.
Ihr habt auch recht. Das ist doch super. Was das genau bedeutet und was ihr mit Neoviso im Detail möchtet oder genau möchtet, das hören wir nachher. Aber zuerst fangen der Podcast wie alle anderen auch an mit der Kategorie, was schaust, was darum geht, was unsere Gäste einen Tipp mitbringen. Hast du etwas im Petto?
Ja, ich habe 2 Sachen. Das eine ist die Netflix-Serie «Explained», wo ich glaube, ich habe noch nicht so viel gesehen, ehrlich gesagt. Es sind 2 Episoden anfangs, aber wo in 20, 25 Minuten Sachen erklärt, wo so zum Beispiel das eine geht um unser Hirn, unser Gedächtnis, so solche Sachen. Und es ist mega cool designt, mega cool gemacht. Ich glaube, mega kompakt auch auf den Punkt gebracht und so gute Inspiration so für als Information, aber eben auch als fürs Auge und zum Zuhören. Mega cool gemacht, das kann ich echt empfehlen. Da geht es jetzt zum ersten um Gedächtnis, was ich recht cool finde. So, wie können wir uns etwas merken? Wieso merken wir uns Sachen? Und wie kann man sich auch Sachen besser merken? Ich habe da letztes Jahr so einen Memory Palace Kurs mal gemacht. Also, sagt das etwas?
Ja, sagt mir etwas, ja.
Das ist noch lässig, oder? Ich habe es auch mal gemacht und einfach so eine Challenge. Und brauche es aber heutzutage noch. Also nach wie vor, das ist schon cool. Und das zweite ist so ein Büchli, das ich von einer Kollegin bekommen habe, das heisst Mindfulness on the Go. Dort hat es so 25 kurze Challenges drin, wie du ein bisschen bewusster durch deinen Alltag kannst gehen. Und ich bin jetzt nicht so voll der, der jetzt irgendwie jeden Tag 20 Minuten meditiert. Und ich bin jetzt nicht voll in dieser Szene unterwegs, sage ich mal. Aber ich finde es gleich noch wichtig, dass man sich auf Sachen achtet und so seinen Alltag ein bisschen entschleunigt, wenn es so ganz kleine Momente sind.
Hast du daraus etwas? Also ist dir etwas besonders blöd aus diesen 25 Tipps?
Ja, zum Beispiel etwas war, wenn du isst, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin häufig irgendwie YouTube am Schauen, lass einen Podcast dazu, auf WhatsApp in einer Gruppe etwas am Diskutieren. Und eigentlich solltest du genau die 2-3 Mal am Tag genau die Zeit nehmen, 10, 15, 20 Minuten, um jetzt einfach nur essen. Das ist zum Beispiel etwas, wo es ist sehr schwierig, als wenn du allein bist, aber es ist, tut eigentlich mega gut. Oder Sachen auch, wenn du am Warten bist, wir sind eigentlich oft am Warten im Alltag. Ich hasse eigentlich Warten, ich bin recht ein ungeduldiger Mensch manchmal. Aber so, dass die Situation nutzen, um ein bisschen reflektieren oder sich auf das fokussieren, was gerade ist. Und eigentlich genau dann hast du Zeit, um schnell runterzufahren und nicht immer 26 Mal ein Handy führen, wenn du irgendwie 10 Minuten an der Post am Schar stehst und irgendwie davon 10 Mal Instagram auftun oder so etwas. Kennt wahrscheinlich die meisten.
Ja.
So Sachen, oder? Und das finde ich irgendwie noch cool. Das heisst eigentlich so Simple Meditation Practices. Das geht so aus übrigens. Hast du mir völlig genommen. Und hat so, ja, mega viele Sachen dabei. Gewisse Sachen interessieren mich jetzt auch nicht so, oder habe ich jetzt nicht so angewendet, aber das ist echt etwas, wo ich noch gut finde. Und ja, manchmal auch so ein bisschen bewusster durch den Alltag geht. Ich glaube, das würde vielen gut tun. Mir auch.
Mir sicher auch. Ich könnte das, wenn man irgendwo wartet, da kann man auch ein bisschen angewöhnt haben. einfach dann mal nichts zu machen, wenn man irgendwo wartet. Mhm. Ich finde das eigentlich noch schön. Ich schaue auch noch gerne um und durch Leute beobachte und so. Und das finde ich eigentlich eine gute Gelegenheit dann. Aber es gefällt uns. Ich schaffe es aber leider auch nicht immer, das dann wirklich
zu setzen. Eben, weißt du, ich weiß nicht, mir fühlt sich fast ein bisschen komisch. Das ist wie, hock mal in den Zug rein und lese keine Zeitung, hab keinen Kopfhörer drauf, schau nicht ins Handy und schaust einfach raus und rum. Dann denken die Leute, also man denkt wie von sich selber, hey, die Leute denken immer, es ist irgendein komisches Sicht dabei, ist eigentlich wie, wäre es ja völlig okay, einfach mal den Moment zu genießen. Ja, das ist etwas, was sicher so ein Challenge ist jetzt auch für mich geworden. Ich meine, das muss ich dir auch nicht sagen, wenn man selbstständig ist, unternehmerisch tätig ist, dann bist du immer an etwas dran, oder? Und ich glaube, dann eben auch nicht den Anspruch haben, ja, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde Zeit haben, wo ich voll nur für mich etwas machen kann und runterfahren kann. Das ist, klingt gut im Traum, aber ist, glaube ich, nicht so wirklich umsetzbar. Und darum habe ich mir das auch zu Herzen genommen und gesagt, ja, es gibt wahrscheinlich mega viele kleine Sachen, die man anwenden kann. Mhm.
Wie sieht es mit Lesen aus? Ist Lesen auch etwas, das dich runterfährt? Oder ist denn das auch schon wieder etwas, wo man Zeit irgendwie nützt? Also gehört das zum Runterfahren oder gehört das zum Nicht-Runterfahren, wenn man etwas liest?
Das ist eine gute Frage. Für mich ist es eigentlich schon Runterfahren. Also, gut, es kommt noch ein bisschen darauf an, ob du jetzt irgendwo über Innovationskonzept und Finanzmärkte so etwas liest. Oder ob du jetzt eben so etwas, so ein Büchlein liest oder vielleicht irgendetwas über Geschichte oder vielleicht auch sogar Fiction. Das ist für mich schon Runterfahren. Meistens am Abend vor dem Schlafen. So geht es mir amig. Weil ich bin immer so der, ja, es muss irgendwie effizient sein, es muss irgendwie funktionieren und ich wollte gerade etwas lernen, aber genau dort einfach mal so in eine andere Welt eintauchen, ist für mich schon eigentlich runterfahren. Mhm. Tut irgendwie auch gut, ja. Aber ich mache es auch zu wenig.
Ich hatte das auch ein bisschen, ich hatte eine Zeit lang irgendwie einfach immer so den Drang gehabt, dass ich unbedingt etwas Sinnvolles, was auch immer das ist, oder etwas Produktives muss machen mit meiner Zeit. Und das ist eigentlich auch so weit gegangen, dass wenn ich am Abend noch gelesen habe, dann hätte es unbedingt noch ein Sachbuch sein müssen. Es hätte sicher nicht irgendein Roman können sein können. Aber ich habe jetzt zum Glück geschafft, ein bisschen von dem wegzukommen und wirklich am Abend einfach wieder noch zwei, drei Seiten in einem Buch lesen, wo ich einfach unterhalten bin, wo nicht irgendein Sachbuch ist. Und ich habe gemerkt, ich schlafe irgendwie auch besser seitdem. Ich komme nicht wahnsinnig vorwärts im Buch, weil ich schlafe immer rein nach zwei, drei Seiten.
Ja,
aber das ist ja auch gut.
Voll, cool. Ich kenne es genau.
Und wegen Essen und etwas schauen, da vielleicht noch den Bogen zum ersten Tipp, den du gesagt hast, wegen Explained. Ich habe vorher kurz etwas gegessen da im Atelier zwischen den Podcasts innen und habe natürlich Netflix gestartet zum Essen. Und dort ist dann Explained aber gerade aufgetaucht bei mir als Empfehlung. Ja. Ich habe es aber nicht angeklickt, ich rede zum guten alten Friends über, aber ich habe mir gedacht, das könnte noch etwas sein, was mich interessiert, und es ist jetzt lustig, dass du das gerade ansprichst. Muss ich in dem Fall unbedingt mal reinschauen.
Ja, ist wirklich, vor allem ist es mega kreativ gemacht, was so, ja, wie hast du es gesehen, weißt du, was ich meine, gerade eben so das mit dem Gedächtnis, so von der Animation her und vom Bild her mega cool gemacht, also echt kreativ gemacht, auch. Das hat mir gut gefallen.
Cool. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Umsetzung her top. Das spricht uns als Filmemacher oder Content Creator sowieso gerade noch einmal zusätzlich an. Ja, cool. Danke für die beiden Tipps.
Gerne.
Als nächstes würde ich aber gerne darauf zu sprechen kommen, was denn das genau ist, was du machst mit NeoViso. Du hast vorher ganz kurz angedeutet, was das ist, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführlicher erklären. Also was bietet ihr an mit NeoViso und dann auch, was ist denn dein Teil, den du dazu beiträgst?
Ja, genau. Also gestartet eigentlich das Ganze an der Uni Zürich, wo ich Betriebswirtschaft studiert habe, so die Klassiker halt BWL und irgendwie ja halt viel Mathe, viel Modell und es war okay gewesen, aber uns hat es irgendwie genervt, so den Praxisansatz, so die Praxisnähe zu haben, weißt, mit ja, Firmen kennenzulernen, wo wirklich gehört, okay, was für Challenges schaffen sie und was bewegen sie, und dort haben wir einen Verein gegründet, Neo Network heisst der, zusammen mit dem Dani und mit dem Loris, und aus dem heraus, da haben wir eigentlich weiterentwickelt, da gibt es nach wie vor noch, und haben wir auch mittlerweile ein Team von 30, 40 Leuten, aber das ist einfach so eine Non-Profit-Organisation, das ist also eine Studierendenvereinigung und an verschiedenen Universitäten und Hochschulen, das ist cool. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt in dieser Arbeit, dass viele Firmen extreme Unklarheit haben bezüglich jüngeren Generationen, was müssen sie denen erzählen, dass sie attraktiv wirken als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin? Wie müssen sie das umsetzen, dass sie die richtigen Kanäle bespielen? Und generell einfach gesagt, ja, da kommt eine neue Generation auf uns zu. Und wenn wir sind in Kontakt sind mit denen, was sie sollen erzählen an diesen Vorträgen. Und der Austausch hat ihn immer wieder dazu geführt, dass sie das mega spannend gefunden haben. Und dann gesagt, ja, komm doch mal vorbei, dann können wir das noch genauer besprechen. Und dann habe ich gemerkt, hey, eigentlich hätten die extrem Potenzial, um noch mehr aus dem rauszuholen und mehr zu erfahren und vor allem eben auch, sagen wir mal, professionelle Hilfe sich zu holen, wo auch wirklich ein Bedürfnis rum ist. Und aus dem heraus habe ich Neoviso gegründet, wo wir uns darauf fokussieren, Firmen oder Organisationen aller Art zu beraten, mit Fokus auf die Generation Z. Wir definieren das so 1995 bis 2010. Kann man gerne auch anders besprechen oder also anders anschauen und anders definieren vor allem auch. Aber das ist so ein bisschen der grobe Rahmen. Und dort machen wir eben einerseits Marktforschung, das heisst, wir machen recht viele Fokusgruppen und Umfragen in dieser Generation für Marken, für politische Organisationen, für Feuerwehren, für Banken, was auch immer, alles Mögliche. Und versuchen so qualitativ oder quantitativ herauszufinden, was will die Generation. Und vor allem, was denkt sie auch über eine Marke, dass man dort sieht, ist da überhaupt Zukunft rum oder sollte man das anpassen? Der zweite Punkt ist eben genau die Strategie, Konzeptionsberatung, wo wir eben mit Firmen zusammenarbeiten, Workshops machen und halt auch ein bisschen die Zukunft entdecken, um halt zu sagen, ja, hey, ihr seid null auf dem Radar bei jungen Leuten oder ihr seid überhaupt nicht sexy oder eure Angebote sind voll nicht gut. Und das ist eigentlich die Diskussion dort, die wir führen. Das ist auch mega cool, mega spannend. Und eben das Dritte ist dann die ganzen Videofotoproduktionen oder halt auch das Zeug produzieren, wo wir halt mitberatet haben und dann noch hinten raus auch aktiviert mit Social Media Beratung und Social Media Betreuung für die Firmen. Aber der USP ist ganz klar auf die junge Generation, also gerade die ersten zwei Blöcke, wo wir auch sagen, hey, dort wollen wir auch weiter wachsen und dort Vollgas geben. Und das ist eigentlich was, ja, was Neoviso macht, kurz erklärt, mit ein bisschen ausgeholt. Und ich habe das gegründet in 2016, das heisst, wir sind jetzt nächsten Monat 5-jährig. Und
gratuliere.
Ja, macht mega Spass. Ja, danke. Okay, ich hoffe, wir können dann ein Bier und einen Grill Abend machen. Wir laden euch natürlich dann auch ein.
Gerne. Wir sind übrigens auch im 16. gegründet worden. Ende Mai. Und würden eigentlich auch dann immer ein Fest machen und euch natürlich auch einladen. Aber dummerweise haben wir das seit 2 Jahren einfach nicht mehr machen können.
Ja, genau. Aber in dem Fall ebenfalls gratulieren.
Merci.
Ja, genau.
Ja, das ist jetzt recht... schon recht ausführlich gewesen, aber vielleicht noch ein bisschen theoretisch. Vielleicht... auch nicht für Leute, die jetzt nicht gerade in diesem Business sind, vielleicht auch nicht ganz verständlich. Mhm. Kannst du vielleicht an einem praktischen Beispiel, was mit einer Firma, wo ihr das durchgespielt habt, das noch ein bisschen genauer beschreiben? Oder vielleicht gerade sagen, was ist passiert von dem Erstkontakt? Also die Firma, ich weiß nicht, ob du da Kunden nennst, und sonst kannst du eine Firma irgendwie sagen. Oh. Tritt an dich und dann, was passiert dann?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also klar, so mein Job als Geschäftsführer und Inhaber ist natürlich am Schluss verkaufen, also Projekte reinbringen. Und ich habe dort eigentlich über einen Netzwerkkontakt mal eine Anfrage bekommen, ein Referat zu machen bei der Luzerner Kantonalbank. Eigentlich mehr ein Referat machen plus Brainstorming wegen einem Projekt. Habe ich das gemacht, habe ich dort so ein bisschen einen Fuss drin in der Bank und in der Truppe. Und die haben uns dann letztes Jahr angefragt, im Anfangsjahr für eine Fokusgruppe, recht spontan. Er hat gesagt, schau, wir haben Säule 3a, das ist die dritte Säule, wo wir irgendwie bei Leuten zwischen 20 und 30 platzieren müssen. Das ist jetzt ein klassisches Kunden-Produkt-Marketing-Thema. Und dann haben wir gesagt, okay, ja gut, wir machen so eine Fokusgruppe und schauen eigentlich mal an, was denkt jetzt so eine typische 22-Jährige über das? Die haben natürlich das Gefühl gehabt, ja, die kennen sich mega aus und die wissen genau, was ist da der Risikosplit und wie viel ist in Aktien und Obligationen und was ist wo investiert und wie ist es angelegt und bla bla bla. Und ich habe dann gesagt, ich glaube im Fall die meisten oder einige werden doch nicht mehr können sagen, was ein 3-Jahr genau ist oder wieso ich das genau brauche. Wir gehört es irgendwie. Und so haben wir die Fokusgruppe gemacht. Oder? Das heisst, wir haben dann mit 8, 9 jungen Leuten 2, 3 Stunden lang an einem Abend zu Luzern. Dort haben wir uns physisch getroffen, mittlerweile machen wir das alles per Zoom. Einfach angeschaut, wie tickt die Generation auf die Produkte. Und aus dem heraus ist dann eigentlich die Erkenntnis entstanden. Es hat eine grosse Auswertung gegeben von dieser Session mit vielen Action Points, wo wir abgeleitet haben, zusammengestiefelt haben auf dem PowerPoint, also damit sie so hands-on sind. Sind sie mit ihnen durchgegangen. Und dann haben sie uns gesagt, okay, super, wir schauen, was wir machen. Und haben gesagt, hey, wir haben ab dem Herbst eine Kampagne, wo wir wieder möchten, die 3A-Produkte pushen. Und dann haben sie uns angefragt, im Sommer dann für das Konzept zu schreiben, sprich, wie sprechen wir die Jungen an, mit welchen Geschichten, mit welchen Personas, mit welchen Storylines und so weiter und so fort. Und haben dann das entwickelt. Das ist dann relativ lang hin und her gegangen, einfach um halt das weiterentwickeln, bis wir dann effektiv das auch im Spätsommer geshootet haben für sie und vor allem eben auch haben können ein Konzept machen, wie man das aktiviert auf den Social Media Channels. Dass das noch rausgeht über Social, über Landing Pages, einfach um möglichst viele junge Leute zu erreichen. Ich kann jetzt nicht genau die Zahlen nennen, aber wir haben das noch ein bisschen analysiert und haben von Anfang an schon gemerkt, hat sich sehr schnell gesteigert. Also die Klicks und vor allem eben auch die Conversion, dass die Leute eben auch Erstkontakt gesucht haben und auch Content abgeschlossen haben. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich weiß nicht, ob es genau doppelt so viel war oder was auch immer. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, schon schwierig, oder? Weil du schließest nicht nur ein Konto ab, sondern du zahlst schon ein. Und das bleibt dir dann für immer. Das ist eigentlich die Idee. Das Geld dort drauf, bis du pensioniert bist. Aber das ist sicher so ein klassischer Fall. Ein anderer klassischer Fall ist zwar jetzt auch gerade eine Bank, aber ich bin jetzt in einer Rolle mit der Raiffeisen. Die sind zu uns gekommen und gesagt, schau, wir haben so viele kleine KMU eigentlich, all unsere Filialen, die da draußen sind, oder unsere Geschäftsstellen in der ganzen Schweiz, die müssen auch junge Mitarbeitende haben. Oder? Und dann sind sie zu uns gekommen, haben wir ein Konzept geschrieben und haben nachher schon mehrmals für sie zweitägige Workshops gemacht mit den Geschäftsstellenleiterinnen und Leitern zum Thema Arbeitgeberattraktivität, sich vermarkten, wie finde ich junge Leute, wie verkaufe ich mich als Arbeitgeber bei diesen jungen Leuten und vor allem eben auch, wenn ich sie mal rekrutiert habe, wie binde ich sie als Unternehmen? Ein riesiges Thema, weil die meisten sagen, ja du, die Jungen wollen ja da gar nicht mehr richtig arbeiten, die wollen gar nicht mehr richtig, die möchten ein bisschen, was sie wollen, oder? Ein flexibel und ein bisschen schauen und dann sind sie gleich und loyal. Und das ist so halt da, gegen das, was wir ein bisschen ankämpfen. Und das sind so zwei Themen, wo jetzt, also zwei Beispiele, wo ja, wir versuchen, diesen Firmen das näher zu bringen, wie so eine Generation tickt und vor allem, was sie spezifisch machen können. Und das kann wirklich, wie ich gesagt habe, von ganz kleinen Firmen sein, von ein paar Leuten bis zu halt grösseren Unternehmen, fast Konzernen. Mhm.
Es war zwar zweimal eine Bank, aber es war darum eigentlich ein gutes Beispiel, weil das eine Mal ist es darum ging, die Generation als Kunde zu gewinnen und das andere Mal ist es darum ging, die Generation als Mitarbeiter zu rekrutieren. Also die zwei richtig. Standbeine, die du sagst, oder?
Genau.
Wenn du sagst, ja, es geht darum, eben die herauszufinden, wie die Generation tickt und wie man die kann erreichen kann, was ist denn speziell an dieser Generation? Und kannst du da so eine Was ist so eine typische Generation Zettler oder eine typische Generation Zettlerin? Wie definiert sich das oder was macht die Generation denn aus?
Also grundsätzlich, es sind nicht irgendwie komplett andere Menschen, es sind nicht irgendwie Roboter oder irgendetwas, wo man das Gefühl hat. Ich glaube nämlich, dass sie inhaltlich überall komplett anders sind, als man das vorher schon war. Weil wir dürfen nie vergessen, es geht ja nicht nur um den historischen Kontext, wo jetzt eine Generation aufwacht, dass es eine spezifische Generation macht. Jetzt in dem Fall sicher Thema Smartphone, Thema mobiles Internet, Thema schnelle Kommunikation, wahrscheinlich auch Thema Nachhaltigkeit, wo halt einfach gesamtgesellschaftlich eine mega wichtige Rolle spielt und das verändert hat für alle Generationen, spezifisch auch für junge Leute, die halt dort anders unterwegs sind, schneller unterwegs sind auf anderen Plattformen. Aber es geht parallel auch immer wieder darum in Erinnerung zu rufen, dass du, egal welche Generation bist, 14, 16, 18, 20, 25, eine enorme Veränderung durchläufst oder eine Entwicklung in deinem Leben. Wenn du überleg dir mal, wo du 14 warst oder 16 warst oder was du dort gemacht hast, was du mit 18, 19 gemacht hast, das erste Mal in den Ausgang können, solche die Themen oder vielleicht hast du irgendwo die erste Partnerin oder Partner oder was auch immer gefunden. Nachher hast du vielleicht mit der Firma und nachher mit vielleicht selber wohnen und all so Sachen. Also man entwickelt sich ja mega und das verstehen viele nicht. Eine typische Generation Z-Person ist sicher viel am Smartphone. Also ich rede da wirklich so 4 bis 5 Stunden am Tag, 3 bis 4 Stunden vielleicht, wo das Ding genutzt wird, sehr viel Social Media, hängt natürlich, also ist jetzt, ich meine, es ist schwierig, es ist jetzt sehr stereotypisiert und das machen wir eigentlich nicht, gar nicht so gern, weil am Schluss musst du es mega aufteilen, weil zum Beispiel in dieser Kampagne, die ich vorher erwähnt habe, oder auch schon andere, haben wir auch schon Personas drin gehabt, so junge Mütter und Väter, oder? Du kannst ja auch mit 4, 25 schon ein Kind bekommen, entsprechend, also das macht ja Sinn. Oder du kannst auch völlig solo, Single Life, was auch immer sein, es ist mir völlig gleich, was man läuft. Aber sicher so, verbringt extrem viel, so jetzt gerade so eine typische 17, 18, 19-jährige Person so auf Instagram, Snapchat, auf TikTok, genießt vor allem Videoformat, ist gut für uns.
Sehr gut für uns, ja.
Sehr gut für uns, oder? Ich glaube auch, ist sehr schnell unterwegs. Also ich habe immer so ein Rad, das ich zeige, wo nicht, da steht nicht TikTok, Snapchat oder Fitness oder Nachhaltigkeit drauf, sondern es sind drei Themen. Das heisst, das eine ist Instant, also Sofortigkeit. Wenn ich Junge erreichen will, wenn ich eine Botschaft näher bringen will, dann muss es so schnell wie möglich greifbar sein, plus es muss so schnell wie möglich abgewickelt sein. Du kennst es vielleicht. Jemand fragt euch an für eine Werbekampagne, einen Werbefilm und sagt, hey, wir brauchen das für das am Schluss 10 oder 15 Sekunden für Insta. Mhm. Jetzt ist euer Video wegen dem der einzelne Erfolgsfaktor, dass nachher ein Auto gekauft wird oder irgendwo ein Konto abgeschlossen wird. Nein. Swipe up, du kommst auf die Firma, auf die Landingpage. Und was dann passiert, ist ja zum Teil Horror. Also es ist mega umständlich, bis ich mal zu einem Conversion Point komme, aus Sicht vom Kunden. Und dort sagen wir, es muss so schnell und einfach wie möglich sein. Oder? Das ist auch für meinen Vater, 60-jährig, was ist er, 64 jetzt, auch wichtig. Aber so Geschwindigkeit ist doch nochmal recht anders, wenn man so beobachtet, wie jetzt Junge zum Beispiel auf Snapchat miteinander interagieren. Zweiter Punkt ist Flexibilität. Junge Leute wünschen sich mega viel Flexibilität bezüglich Arbeitsleben, bezüglich wie sie Dienstleistung oder Produkte wahrnehmen, wo sie einkaufen können. Und das Dritte ist vor allem auch, also genau, so ist Flexibilität, das Zweite und das Dritte ist dann Klarheit. Also auch da wieder, wenn ich schnell und instant sein will, muss ich vor allem eben auch klar kommunizieren. Es muss einfach sein, es muss irgendwo sich, ja, es muss irgendwie rausstehen, weil junge Leute einfach eine mega kurze Aufmerksamkeitsdauer haben, gerade auch, wenn sie online unterwegs sind. Das ist sicher so etwas, wo ich versuche, die Leute abzuholen und zu sagen, hinterfrage doch nur schon das, möchtet ihr das und sind dort irgendwie attraktiv. Mhm.
Wieso ist die Generation Z so, so wichtig? Weil ihr seid nicht die Einzigen, die sich mit dem beschäftigen. Ich stolper relativ häufig im Moment über Firmen, die gerade Beratungen für andere Firmen mit Bezug auf die Generation anbieten. Weil, wenn ich mir jetzt sage, 95 bis 2010, das ist jetzt nicht die kaufstärkste Generation, die es gibt. Weil die stehen ja wahrscheinlich alle noch am Anfang von ihrer Karriere und haben nicht wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Da liegt ja der Schluss noch. Ja. Ich gehe zuerst mal auf die, die vielleicht schon 30 bis 40 und schon ein bisschen Geld angesammelt haben und dann durch das auch mehr Kaufkraft haben.
Ja, das ist ein Trugschluss, wenn ich als Marketingmeister jetzt in einer Firma und sage, hey, ich leite das Marketing und versuche irgendwie unser Produkt oder unsere Dienstleistung am Markt zu bringen, so wie denken, weil, also Fakt 1 ist, es sind einfach die zukünftigen Kunden und Mitarbeitenden oder bereits jetzt schon die junge Generation, die halt da nachkommt, oder? Meine, wieso macht ein Ryanair, wieso macht ein Tagesschau, wieso macht, also machen x Automarken auf TikTok Content, wieso machen sie Werbung, oder eben nicht nur Werbung, sondern wirklich Content mit einem Channel, oder mit lustigen Sachen. Wieso möchte das auch auf Instagram? Oder wieso ist man da drauf? Oder ist ein Porsche schon mega früh drauf gewesen? Weil sie halt auch wissen, hey, wir haben hier einen zukünftigen Markt, der die Aufmerksamkeit auf anderen Plattformen hat und irgendwo auf anderen Geräten oder Enden. Also die Aufmerksamkeit liegt auf an anderen Orten. Und darum finde ich es mega wichtig zu verstehen, was ist diesen Leuten wichtig? Vor allem, wo sind sie jetzt aktuell aktiv? Welche Customer Journeys durchlaufen sie? Welche Kundenabwicklungen? Welche Kommunikationsformen bevorzugen sie? Auch wenn sie jetzt noch nicht gerade Return on Investment positiv ist, wenn ich jetzt 2, 3, 4 Jahre anschaue, aber mehr als positiv sollte sie oder wird sie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Wenn ein Marketingmensch mir sagt, das sind unsere zukünftigen Kunden, die bezahlen diese aktuell noch nichts, das ist uns eigentlich gleich, das können wir noch nicht machen, dann sage ich einerseits, okay, fair enough, verstehe den Punkt, wenn du das jetzt auch jetzt betrachtest. Aber auf der anderen Seite sagt er auch so, mir ist eigentlich völlig egal, ob es die Firma 20, 30 Jahre überhaupt noch gibt, weil die Kunden werden nachher kommen und die müssen Fans von dir werden, die müssen ihr Geld ihnen abgeben. Also abgeben, ja, das ist komisch, aber so, die müssen das Geld hoffentlich diesen Marken geben. Arbeitsplätze am Schluss zahlen, Löhne zahlen und all das, oder? Und ich glaube so, du musst dich ja mit dem auseinandersetzen. Mhm. Was bist du für eine Generation? Y, Z?
Ich weiss aber gar nicht, das wäre aber die nächste Frage gewesen. Wie sind die Generationen definiert?
Ja, also eben, ich kann zum Beispiel nach Jahreszahlen gehen. Und ich aber auch wieder muss sagen, so rein technisch gesehen, Wissenschaft, also was man in der Wissenschaft findet, 1995 bis 2010 Generation Z, 1982 bis 1995 Generation Y und so Generation X so 60, 64 bis 82, sagen wir so. Oder? Mhm. Das ist so Generation X, vorher sind noch Babyboomer und Traditionalisten. Mittlerweile ist genau die Generation Alpha schon auf dem Markt, kann man schon fast sagen. Das ist so ab 2010. Mhm. Bist du, was ist für Ihr Jahrgang?
86.
Also, genau. Mhm. Dann bist du Generation Y.
Wie definiert sich meine Generation?
Deine Generation?
Also jetzt unabhängig von der Jahreszahl natürlich, aber...
Ja, ja, genau. Ich glaube, so jetzt zum Beispiel spannend ist zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt so zu schauen. Ich glaube, wir haben in den letzten 5-6 Jahren extrem einen Wandel gesehen, was so gewisse Werte im Job, also nicht zwingend jetzt Basiswert, wie ich muss einen sinnstiftende Arbeit haben, ich glaube, das sehen ja alle. Aber halt so das Bedürfnis nach der Flexibilität, dass du eben auch sagst, hey, look, ich kann mir den Job oder den Arbeitgeber auswählen, weil ich habe bis an Corona her extrem viel, ist der ganze Arbeitsmarkt mir eigentlich in die Hand zugespielt worden, gerade auch bei den Jungen, die jetzt neu angefangen haben, etwas zu entdecken. Und ich glaube, dort halt schon noch ein anderes Mindset, wo man ist so, okay, vielleicht eine Karriere um jeden Preis, wo halt doch noch viel von dieser Generation war. Ich meine, ich sehe es ja auch an der Uni oder so, die Leute, die vor uns noch abgeschlossen haben, das, also wie sie es angeschaut haben, weil halt gerade junge Gen Z-Leute auch sagen, ja, ist mir gar nicht mehr so wichtig, einfach das Geld nicht mehr und Karriereweg, so Sachen. Und klar, es ist eine Generation, wo halt, wo sie aufgewachsen ist, also noch schon das muss man immer vergleichen. Weil die sagen, ja, es ist verrückt heutzutage, die Jungen geben ein Smartphone, ja. Das Smartphone gibt es auch seit 2007, 2008 in der Form, wie wir es von Steve Jobs präsentiert bekommen haben. Ich meine, ich mag mich auch noch erinnern an eine Zeit, wo das Internet ja nicht selbstverständlich war. Du musst einloggen, du musst einwählen. Mhm. Oder? Für gewisse Leute war so die Arbeit auf dem Computer selbstverständlich, aber es ist so that's it, oder? Und ich glaube, das sind so gewisse Veränderungen, die halt, ja, wo stattfinden und wir halt irgendwo auch versuchen zu beobachten. Und nicht zwingend, wenn sie sagen, ja, die Generation Z ist jetzt komplett anders, dass ihr, also jetzt im Sinne von Gen Z ist genau so und Generation Y ist genau so. Wir fokussieren uns einfach auf Status Quo von den jungen Kunden von heute oder zukünftigen Kunden und dann, wenn wir das eigentlich festhalten. Was würdest du sagen, was macht deine Generation aus?
Ich weiss nicht, also erstens mal noch die Frage, sind wir in der gleichen Generation? Oder hast du einen 95, gut.
Nein, ich habe einen 93er Jahrgang.
Aber dann wärst du trotzdem auch noch Y.
Genau, ich bin technisch gesehen Y.
Ja. Ja, ich weiss nicht, also was sicher, denke ich, sehr prägend war für Leute mit ungefähr meinem Jahrgang, ist schon das, was du sagst. Also wir haben halt noch eine Zeit vor Internet und Smartphone gekannt und können aber auch schon Zeit mit Smartphone. Ich denke, das ist sicher ein Unterschied zu all den Kids, die jetzt noch jünger sind als wir. Ich finde ja, wir sind auch immer noch jung. Aber ich habe das Gefühl, wir sind gerade so zum richtigen Zeitpunkt geboren gewesen, um gerade so mit dieser Technik aufzuwachsen. Und darum ist es für uns irgendwie schon sehr intuitiv und natürlich. Aber wir können es immerhin auch noch ein bisschen, wie es vorher war. Ich glaube, das ist ein grosser Unterschied zu den noch Jüngeren, die das gar nicht können. Ich finde immer eins, also das hat überhaupt nicht mit dem, es ist nichts Grosses, aber ich finde es nur schon lustig, zum Beispiel, ich habe ja lange auch als Lehrer gearbeitet und unterrichtet. Und eine Frage, die immer auftaucht, ist wenn ich im Informatikraum war und wir haben Text im Word oder LibreOffice oder was auch immer geschrieben. Und zum Speichern drückst du auf das Diskette-Symbol, das für viele von diesen Kids die Diskette gar keine Bedeutung mehr hat. Yeah. Also der Transfer gar nicht machen von wieso ist das Symbol zum Speichern? Das ist irgendwie gar nicht logisch. Und das zeigt so, dass wir relativ neu sind, aber doch noch einen gewissen technischen Unterschied haben.
Absolut.
Und ich denke halt, also ich glaube, jetzt, was mich unterscheidet so Leute aus der Generation Z, ist, dass ich halt doch auch schon 30 war und vielleicht auch gewisse Erfahrungen im Leben gemacht habe. Und durch das einerseits wahrscheinlich ein bisschen gelassener, vielleicht ein bisschen weniger idealistisch und ein bisschen desillusionierter durchs Leben gehen. Weil ich weiss, aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass es auch immer wieder anders kommt. Und ich bin ein bisschen weniger gestresst eben durch das vielleicht. Eben vielleicht auch ein bisschen weniger idealistisch durch das, weil ich schon ein bisschen resigniert habe mit gewissen Sachen vielleicht. Also das ist vielleicht auch ein Merkmal von unserer Generation. Ich weiß nicht, was denkst du noch?
Ja, also ich finde es genau richtig. Also das Entscheidende ist ja nur schon in Betracht ziehen, dass eben wie viel Lebenserfahrung hast du einfach generell. Und das ist halt einfach bei Jungen, egal ob es in Generation Z, in Alpha oder wer immer da noch willkommen, wird das der Fall sein. Es sind einfach junge Leute, die noch nicht so weit sind. Nur schon das muss man mal diesen Leuten wieder klar machen. Und ganz ehrlich, dass du auch mit 18 einfach nicht jetzt Arbeit und irgendwo produktiv und Disziplin und weiss ich was auf oberster Stelle ist und das Wohl von der Firma immer, sondern halt, ja, eine Autoprüfung machen. Eben, deine erste Liebesbeziehung, vielleicht das erste Mal Liebeskummer, in Ausgang, das erste Mal selber reisen. Also diese Sachen machst du alles zum ersten Mal. Also, ich meine, du kennst es wahrscheinlich aus deiner Ausbildung aus. Ich bin nicht ein Psychologe oder auch nicht ein Pädagogikexperte, aber wenn ich mit diesen Lehrpersonen auch rede und sage, oder Leute, die sich mit dem aus einer anderen Perspektive befassen, die sagen mir immer wieder, es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie viel du in dieser Zeit durchmachst. Und weißt du, das ist übrigens lustig, in Bezug auf gerade so explained, Gedächtnis. Eine typisch 70-jährige Person weiss natürlich gerade von den letzten Jahren noch relativ viel. Dann ist so Sachen, die zwischendrin passiert ist, sind Dinge 25, 30, ist wie nicht mehr so viel rum, so genau so rum. Ich weiß nicht, wie es genau gemessen hat, aber ich finde eine spannende Grafik. Aber extrem viel wieder zwischen 15 und 25. Wieso? Weil es halt irgendwie so prägend war für dich, oder?
Genau, und was du noch vergessen hast, Vorteil ist halt auch, also das finde ich mega prägend, das Ausziehen von daheim. Ich meine, das ist so, finde ich, der grosse Schritt, das, also zumindest bei mir war, wo ich noch weiss. Also dann, so die erste Nacht in der eigenen Wohnung, dann noch Wege mit dem besten Kollegen, das ist mega etwas Cooles gewesen und etwas Prägendes, weil plötzlich muss man selber schauen. Und dann, ich finde, dann hat man innerhalb von kurzer Zeit sehr viel Erfahrung gesammelt, wo vorher sehr viel einfach selbstverständlich daheim von Mami und von Papi gemacht worden sind.
Ja, richtig. Und absolut richtig. Und ich glaube auch, unsere Aufgabe ist auch nicht, gut zu werten, ja, welche Generation ist besser, schlechter. Du hast vorher von anderen Leuten geredet. Was ich nicht gerne habe, ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, Generation Z ist die wichtigste Generation. Oder hey, sie sind komplett anders. Wir sind nicht Anwälte von jungen Leuten. Wir wollen nicht sagen, hey, ihr müsst alle auf die Jungen achten und was macht ihr und das sind die Wichtigsten. Nein, überhaupt nicht. Wir so oft mit denen zusammen gemerkt, hey, wir müssen strategisch oder einfach rein schon operativ jetzt schon ja, junge Leute nachholen oder wir müssen den Gap zwischen Jungen und Alt schliessen. Und dann zeigen wir halt einfach auf, ja, wieso halt gewisse Themen, gewisse Apps, gewisse Marken oder irgendetwas einfach halt attraktiv ist für junge Leute und wieso halt eben auch nicht. Und darum ist das irgendwo auch unsere Aufgabe, die wir uns auch gesetzt haben, wir werden auch inhaltlich arbeiten wollen. Ja, das ist doch jetzt zum Generationentag.
Ja, dort fällt mir noch ein, dass, wie siehst du, ich denke, zum junge Leute erreichen, auch wie du gesagt hast, ist Social Media sehr ein wichtiges Medium, denke ich, um diese Generation zu erreichen. Ja. Möchtet ihr auch, also ihr seid spezialisiert auf Generation Z, oder würdest du sagen, wenn eine Firma kommt und sagt, hey, wir versuchen die 20 bis 30, also eher unsere Generation oder 30 bis 40-Jährige zu erreichen, sind wir bei euch an der richtigen Stelle, sagt ihr dann nein, oder sagt ihr, ja, wir können uns dort auch ein bisschen aus? Und wie unterscheidet sich denn so eine Kampagne gegenüber von einer Generation Z-Kampagne?
Ja, ich sage es mal so, yes, wir sagen dort natürlich auch ja, und nicht einfach, weil wir sagen, ja, wir wollen auch Geld verdienen, überhaupt nicht, sondern ich glaube, Firmen kommen dann zu uns und sagen, hey, look, wir wissen, die möchten das eigentlich für Junge, aber eigentlich könntet ihr sehr gerne einen ähnlichen Ansatz oder so ein bisschen, nicht zwingend eine Sprache, aber so ein bisschen einen ähnlichen Kreativitäts- und Gelassenheitsfaktor mitnehmen für unsere Welt. zum Beispiel jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das nennen darf, Ich mache ein anderes Beispiel. Irgendwo ein Hochmut in Stand steht, oder, wo Boot baut und Boot macht, oder, wo gefragt hat, ja, hey, könnt ihr, der Michael kennt ihn, hat gefragt, hey, look, könnt ihr uns unterstützen im Social Media Bereich, oder? Ja, Generation Z kauft kein Boot, oder? Meistens nicht. oder vielleicht auch Hotel, oder irgendwo so Sachen, wo wir auch ab für alle Generationen Zeug machen. Wir haben auch viele Sachen, wo es gar nicht nur um junge Leute geht, sondern wo es um alles Mögliche geht. Irgendwie ein Grill- oder Feuerschalen-Shop, so Sachen. Oder eben, jetzt sind wir gerade mit dem Pilatus-Markt, wo man gut kennt in der Zentralschweiz, dran, sie zu unterstützen im Social-Media-Bereich, wo es auch darum geht, ja, wir helfen euch, so ein bisschen, das ein bisschen näher und ein bisschen authentischer vielleicht darzustellen, als es vielleicht bisher war, oder? Mhm. Und das sind ja Gespräche, die auch nicht nur mit jungen Leuten zu haben. Ich glaube, dort sind wir uns genau am Entwickeln, von der Adaption von rein Gen Z auf andere Bereiche. Klar, es sind andere Themen und wir lassen uns dort auch belehren, was die Themen sind. Wir sagen dort nicht, wir geben dort nicht Themen vor, sondern ich glaube, das machst du genau im Gespräch mit diesen Firmen. Aber ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass dort deine Expertise reinkommt. Oder? Du kennst das auch vom Filmen machen, oder? Ihr wisst, wie man Filme macht, ihr wisst, wie Sachen modern aussehen, der Herkunft, der Schnitt, Grading, Sound. Aber du hast ja, meistens hast du dann am Anfang auch ein Gespräch mit dem Kunden, der dir zuerst muss erklären, was machen wir da eigentlich, oder was ist diese Industrie, wieso sind gewisse Sachen wichtig. Und habt ihr den Anspruch gehabt, wie war das bei euch, habt ihr eigentlich gestartet, so vom Anspruch, ja, ihr seid da die Jungen, so die jungen Wilden, die es ein bisschen anders machen und so das, oder haben die auch gesagt, uns ist völlig egal, wir sind echt professionell in dem Sinn, oder machen professionelle Filme, oder wie habt ihr so gestartet, so vom Verkaufswahrnehmungsprinzip her?
Ja, bei uns ist es ein bisschen so, da weder Jonas und ich irgendwie nur annähernd so einen strategischen oder wirtschaftlichen Hintergrund haben, sind wir völlig blauäugig in alles rein. Also wir haben uns eigentlich von Anfang an keine Strategie festgelegt gehabt. Mittlerweile würde man wahrscheinlich sagen, rückblickend hat sich schon ein bisschen herauskristallisiert, wie wir vielleicht sind. Aber wir sind eigentlich nicht drin und haben gesagt, das ist unser Weg oder unser Style oder so verkauft man uns. Ich glaube, das hat sich einfach ergeben mit der Zeit. Oder ist vielleicht einfach Kunde zu Kunde unterschiedlich. Oder was wir vielleicht sagen können, ist, dass wir immer ein bisschen das gleiche Feedback bekommen haben und dann durch das vielleicht gemerkt haben, wie wir offensichtlich oder offenbar sind. Ja. Ich glaube, was bei uns halt häufig so ist, ist, dass wir, dass der Kunde uns oder der Kunde uns als sehr professionell empfindet. Ich glaube, da spielt sicher auch unser beruflicher Background und unser Werdegang als Lehrer und der Jonas hat soziale Arbeit studiert, irgendwie ein bisschen eine Rolle, dass wir, also der Umgang mit dem Kunden, das Zwischenmenschliche, ist sicher jetzt eine Stärke von uns. Ich glaube, wir haben auch immer schon fast ein bisschen kollegialen Umgang dann mit dem Kunden. Es funktioniert irgendwie immer gut und können uns durch das auch oft dann gut an Kunden binden. Also wenn die mal mit uns zusammengeschafft haben, dann finden die uns coole Typen. Ich glaube, wir haben auch eher ein bisschen den Ruf, dass wir so ein bisschen easygoing sind, eher ein bisschen spontan und kreativ. Und das ist manchmal vielleicht gerade auch so ein bisschen in der Businesswelt auch noch gern gesehen. Wir haben einen grösseren Kunden, das ist ein IT-Bude aus Zürich und die sind vielleicht gerade so ein bisschen im Verkaufs Bereich sind dann halt das schon halt so Business-Leute, oder? Mit Anzug und Hierarchien. Und ich glaube, die finden das alle recht cool, wenn wir kommen und eigentlich einfach ein bisschen möchten, was wir das Gefühl haben, machen wir halt so. Aber wir haben irgendwie keine klare Strategie so festgelegt von Anfang an.
Ja, macht Sinn. Macht das Sinn? Also weißt du, ist ja nicht richtig oder falsch.
Nein.
Ich glaube einfach so von der Wahrnehmung der Leute ist. Ich denke mal, sicher schon gegeben halt, dass man gesagt hat, ja, ihr schaut das vielleicht aus einer anderen Seite an. Ihr seid vielleicht auch nicht so schon mit 10 Jahren zum Beispiel jetzt SRF gekommen und haben gesagt, ich möchte euch selbstständig und sind so die Schiene reingekommen. Sondern haben vielleicht gesagt, ja, wir schauen es sich da anders an. Weil, also habt ihr immer so eine Ausbildung gemacht oder irgendetwas so, oder einfach so Learning by Doing?
Nein, Learning by Doing, ja. Du ja auch, oder? Also deine Filmemacher-Skills sind ja auch einfach Learning by Doing gewesen.
Voll. Mega. Und es war ja sogar so, dass das ist eigentlich wie gar nicht auf dem also ich habe keinen Businessplan so geschrieben für das. Und es hat sich mir gegeben, dass einfach die Leute, mit denen, die ich so am Anfang zusammen geschafft habe, haben gewusst, ja, der kann eine Kamera bedienen. Könntest du echt nicht schnell helfen, Fotos oder Filme an diesem Event? Da kannst du nicht noch etwas zusammenschneiden. Und dann habe ich das irgendwie auch gemacht. Und irgendwie hat das gerade noch gut funktioniert, dass er dann auch gewisse Sachen quersubventioniert hat, die ich sonst gemacht habe in der Firma. Und so ist das auch ein bisschen gekommen, oder? Und auch wenn ich es jetzt nicht als alleinstehendes Businessmodell sehe, jetzt nur Videos zu machen und zu sagen, hey, das ist jetzt voll der Fokus. Also wunderlich klar, es ist ja Wirtschaft und funktioniert ja auch, aber ich sage nur schon das Machen, dass wir selber eben auch Videos machen, Fotos, vielleicht mal ein bisschen designmässig etwas machen, macht mega Spass und es macht super Spass. Mhm. Das ist wichtig. Eben, wie du gesagt hast, so ein bisschen gelassen das anschauen. Auch einmal den Plausch an. Können viele Firmen im Fall nicht. Crazy. Wie verbissen und ernst die so viele Sachen sehen. Und zweitens ist einfach, ich glaube, es hält uns eben auch kreativ und up-to-date, indem dass wir halt die Sachen selber machen. Versuchen, Zeug zu entwickeln und uns Gedanken machen. Nicht nur, ja, was sollte ein Brand anders machen, sondern, oder irgendetwas, wie soll es anders daherkommen, sondern das eben auch selber kreieren. Mhm. Und das hilft natürlich auch mega, ja.
Also ihr seid auch sehr eine flexible Firma, wenn du das so sagst, oder? Ich glaube, die nächste Frage wäre eigentlich, ja, erzähl mal, wie teilt sich das auf, euren Aufwand und eure Arbeit, die ihr habt? Wie viel ist da Beratungstätigkeiten, wie viel sind so Vorträge und konzeptionelle Sachen und wie viel sind dann auch Umsetzungen in digitaler, kreativer Form? Kannst du das so ein bisschen splitten?
Ja, also... Sag mal, wenn wir die drei Blöcke haben, so von Marktforschung, dann eben Strategie als zweiter Block und so Content Production auf der dritten Säule, dann ist wahrscheinlich so, sag mal, rein vom Umsatz ist wahrscheinlich so 50-50 letztes Jahr gewesen, also 50%, sorry, das ist blöd, wenn ich drei Sachen nenne.
Ja, ich gerade gedacht.
Sorry, so dumm. Ich wollte sagen, Research und Strategie als Block ist so 50-60% und etwa so 40% Content Production. Es kann sehr gut sein, dass man das Jahr wahrscheinlich natürlich wachsen, aber eher so zwei Drittel in den ersten zwei Blöcken werden machen und ein Drittel hinten raus. Mhm. Aber, jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu technisch, aber so der Umsatz sich nicht 50-50 verteilt zwischen Research und Strategie, sondern Research machen wir Kundenaufträge, dann können wir da Sachen rein, das funktioniert auch, ist auch profitabel per se, aber dort machen wir natürlich auch viele Sachen auf unsere eigene Kappe. In dem Sinn so Research, also Insights generieren für uns, neue Trends beobachten, Sachen lesen, all das, wo wir kein Geld verdienen. Das gehört auch wie zu uns, dass wir das ja auch machen und entdecken, was dort die Trends sind. Und natürlich so die ganz konzeptionelle Arbeit, Strategiearbeit und so, zum Beispiel jetzt so eine Employer-Branding-Kampagne für Geomatik Zürich, also GOZ, von der Stadt Zürich, so Vermessung. Das ist echt eine Vermessung, oder? Und halt Planzeichen und all das, wo halt jetzt aktuell alles noch konzeptionelle und Research-Phase ist, wo recht viel Arbeit jetzt mittlerweile in Anspruch nimmt. Ich habe relativ viele Vorträge und Workshops gemacht früher, bis zu Corona her. Sind wir auch noch viel kleiner gewesen. Und das hat einen Großteil vom Umsatz ausgemacht. Und mittlerweile ist das eher wenig geworden. Respektive, ich mache es halt online aktuell. Oder wenn, es ist auch im Verhältnis weniger geworden, sage ich nur so, ich mache es nach wie vor, auch die ganzen Workshops. Aber das Businessmodell funktioniert ja vor allem dort, wenn du eben auch die anderen Leute arbeiten kannst. Aber wenn alles nur abhängig ist von mir, dann funktioniert es ja auch nicht. Oder? Und sicher, der Split ist dann auch entsprechend. Du hast am meisten Leute in der mittleren Säule, also von Strategie, weil dort die ganze Projektleitung auch drin ist. Und wir aber auch überall wollen wachsen und die Teams auch miteinander arbeiten. Aber ein Marco, wo du auch kennengelernt hast, ja, beim Bier, der in der Content Production hockt, weiss sicher nicht viel über Marktforschung. Und umgekehrt, Steh weiss praktisch nicht, wie ich die Kamera anlassen muss. Oder?
Wie viele Leute sind ihr mittlerweile?
Es sind jetzt 12 Leute seit gestern mit der Sina, die etwa 750, vielleicht 800 Stellenprozent ausmachen. Ungefähr. Mhm. Also es ist so, es gibt Leute, die arbeiten 40%, 20%, so 2, 3 oder 50 und der Rest hat 100. Und das ist sicher so ein bisschen, wie sich es entwickelt hat jetzt auch.
Und inwiefern hat sich dein Job verändert? Vom Anfang bis jetzt?
Ja, mega fest eigentlich. Und das macht auch mega viel Spass. Aber ich musste es lernen. Also, am Anfang bin ich halt voll operativ überall involviert gewesen, respektive habe auch alles, also ganz am Anfang habe ich auch alles selber gemacht. Also muss ich auch in meinem Team auch wieder sagen, so, vergesst das nicht. Ich habe am Anfang Fokusgruppen selber geleitet, ich habe es ausgewertet. Ich habe ein Konzept geschrieben, ich habe ein Referat gemacht, Workshops gemacht, ich habe gefilmt, ich habe geschnitten, ich habe es korrigiert, ich bin... Ich
habe recht. Dort hast du aber mehr als 100% geschafft.
Ja, also absolut. Ja. Das ist so. Ich habe noch studiert, ich habe das Masterstudium parallel gemacht und klar, ich habe, einer müsste mich voll finanzieren. Ich habe gesagt, ja, hey, Studentenleben, hast du eine WG und all das. Aber dort war sicher Vollgas gewesen. Aber das hat sich auch gelohnt, irgendwie das Investment. Und der Job hat sich insofern verändert, dass ich ganz am Anfang alles selber mache, dann Aufgaben abgeben und die anderen machen, aber gleich noch überall immer dabei sein. Weißt du, ich meine? Und jetzt so ein bisschen Phase 3. Du bist viel mehr als Geschäftsführung tätig und irgendwo, du musst dir konzeptionell Gedanken machen, wie organisierst du dich, wie sind gewisse Prozesse, wie akquirierst du neue Sachen, aber nachher hast du gute Leute, die die Projekte leiten, abwickeln und irgendwo auch schauen, dass die gut kommen oder? Und irgendwo auch vorwärts kommen. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir möchten halt zum Teil schon auch Arbeiten, die ja, nicht, also konzeptionell schwierig sind. Du hast komplizierte Unternehmensstrukturen, du hast Leute, die reinschnurren, du hast verschiedene Meinungen und du hast vor allem eben auch verschiedene Trends, die du beobachten und einbauen, dass das halt irgendwie kannst zu Faden schlagen vom Prozess her und von der Logik her. Weil, was ich immer wieder sage, meine Leute, ist so, arbeitet strukturiert, denkt strukturiert und macht euch einen Plan und macht nicht Chaos. Mhm. Und es sind halt alles junge Leute und die haben zum Teil nicht, die haben ja nicht 10 Jahre Agenturerfahrung oder so etwas, sondern es ist für sie zum Teil auch zum ersten Mal so ein richtiger Job. Aber das funktioniert sehr gut. Und ich bin jetzt einfach mega beschäftigt und ich mit, okay, jetzt haben wir mal ein paar Leute noch eingestellt, weil wir auch wollen, in diesen Bereichen wachsen und ein bisschen professioneller werden, dass wir mich abwickeln kann und grössere Projekte abwickeln kann. Und jetzt muss das irgendwie Sinn machen, muss das irgendwie in eine Einheit gebracht werden. Und das macht mega Spass, aber ist auch mit vielen Challenges verbunden, weil du plötzlich Themen auf dem Radar hast wie Kommunikation, regelmäßige Meetings, du musst gewisse Gremien haben für gewisse Themen. Plötzlich musst du überlegen, ja, wenn wir Leute anstellen, müssen wir jetzt irgendetwas haben, wo irgendwie Sinn macht, oder? Wo du kannst entscheiden. Und nicht einfach so, ja, der Jan, ich gehe mit jemandem ins Bier gehen und sage, du bist ein cooler Sieg. Oder dich mag ich, komm, das ist gut, komm doch mal schauen. Sondern es ist jetzt so, es muss professioneller werden. Aber am Schluss des Tages ist ja das genau das Coole daran, jetzt, wo ich finde, halt so das Unternehmerische zu machen, so, dich dort auch weiterzuentwickeln.
Wieso hat man den Drang, immer zu wachsen? Also wir haben jetzt auch eine dritte Person eingestellt, wir sind jetzt auch gewachsen, aber wieso eigentlich? Wieso sagt man nicht einfach, komm, es ist cool, zu dritten, zu vierten? Wir könnten zwar gewisse Aufträge nicht machen, okay, aber müssen wir ja nicht, weil mehr Mitarbeiter heisst ja mehr Verantwortung und Mitarbeiterinnen heisst ja mehr Verantwortung und das heisst, es muss mehr Umsatz reinkommen. Ich finde jetzt schon leicht gestresst, weil ich daran denke, wir müssen jetzt noch einen dritten Lohn mehr reinholen im Monat, was wir vorher nicht haben müssen. Und einfach hätte können sagen, komm, wir bleiben unser zweier Team und dann ist easy. Wieso wächst man?
Weil ich glaube, du dich als Unternehmen thematisch von den Challenges her und so weiterentwickelst und auch wahrscheinlich willst weiterentwickeln oder besser werden, indem dass du halt auch grössere Projekte abwickeln kannst oder auch grössere Anfragen bekommst, weil die Kunden das eben auch schätzen und dich auch mehr plötzlich respektieren und sagen, ah, ihr seid jetzt vielleicht auch mehr Leute oder ihr könnt das auch, möchtet das bitte für uns, für das brauchst du mehr Ressourcen. Klar, wie du sagst, man kann immer Nein sagen, das sehe ich auch so. Und man muss auch sagen, zum Beispiel in deinem Business oder unser Business, was Film anbelangt, ist sicher ein Wachstum anders. Und ich auch absolut bei dir bin. Und ich auch sage, da müssen wir nicht zwingend 20 Leute sein. Also das ist wie so eigenständig so. Das funktioniert mit deinen, bei uns sind es aktuell wirklich nur Jungs, aber so mit den Jungs. Mit anderen sind es viele Mädels, die mehr einen coolen Job machen und halt auch gemerkt, oh, es wäre sinnvoll, dass wir in diesen einzelnen Bereichen wachsen. Also zum Beispiel Zina, die gestern gestartet hat, ist die erste Person, die die Steh unterstützt in der Research. Das war vorher niemand. Und in dem Projektmanagement, oder Strategie, konzeptionelle Teil oder jetzt Admin mit dem Janosch, hat sich einfach gewisse Aufgaben einfach so ergeben, dass das irgendwo etwas grösser wird. Ich kann es dir auch nicht sagen, ganz ehrlich, es liegt vielleicht ein bisschen mit meiner Person zusammen, dass ich halt so ein bisschen ambitioniert bin und auch irgendwie cooles Zeug machen und irgendwo auch den Leuten vielleicht auch jetzt gerade auf der konzeptionellen Research-Ebene etwas Cooles bieten, dass sie eben auch Freude haben an diesen Marken und mit grossen Firmen eben auch zusammenzuarbeiten, die es vielleicht auch sonst nicht haben, weil wir halt auch thematisch an einem Ort sind, ja, wo halt anders ist, oder? Mhm.
Aber bist du nicht gestresst? Weil du jetzt weißt, du hast immer eine größere Verantwortung, bist immer mehr verantwortlich für noch mehr Leute und du musst schauen, dass das Geld reinkommt, weil sonst musst du dann diesen Leuten wieder künden und je mehr Leute das sind, umso mehr Verantwortung.
Mal, also klar, das stresst einen, respektive es, ich sage immer, das sage ich schon oft, so, es ist, das Unternehmertum ist immer so, es pendelt zwischen Panik und Euphorie. Einmal voll, ey, let's go, wir übernehmen alles. Und dann nachher ist es wieder Panik. Also eben, Beispiel, neues Büro, das wir jetzt gefunden haben, müssen wir übrigens noch vorbeikommen. Wir haben uns einen Rennsessel gekauft. Das ist so lustig. Das ist der Janosch und der Marc, wir sind irgendwie, haben auf Tutti geschaut und haben irgendwie für 300 Stutz so einen Rennsessel gefunden. Da kannst du sonst 1000 Stutz. Wir sind es einfach hier zu holen an einem Samstag. Und jetzt haben wir da dort drin und haben halt alle, also intern, aber auch externe Leute gefahren und da gibt es so beste Zeiten. Also, kommen wir mal vorbei.
Unbedingt, ja. Und wir haben gerade etwas Ähnliches gemacht, sorry. Wir haben ein Ping-Pong ist ja bei uns sehr, also Tischtennis ist bei uns sehr wichtig bei uns in der Firma. Und wir haben jetzt auch ein sehr ausgeklügeltes internes Tischtennis-Meisterschaftsprinzip auserkoren und haben uns jetzt auch für 260 Franken so eine offizielle, weißt du, so die Blache, die es alle an den Tennisplätzen gibt, mit den Sponsoren drauf, haben uns jetzt so eine bestellt, wo wir dann bei uns schön um den Tischtennistisch für aussen noch den Platz einkreisen mit dem. Also so Sachen sind auch extrem wichtig.
Eben, mega. Ja. Und das ist auch irgendwie so meine Ambition. Ich habe nicht so den Gedanken, wow, ich würde das und das finanzielle Ziel erreichen und dann ist es super und dann kann ich es genießen, sondern so, ich habe ja die Ambition, auch zu wachsen, dass ich mehr Flexibilität habe, vielleicht auch gewisse lustige Sachen zu machen. Mhm. Oder? Weil es muss ja nicht immer alles funktionieren und alles mega top finanziell sinnvoll sein. Also, es darf ja nicht dumm sein, aber so, ja, wieso kannst du nicht irgendwann mal sagen, hey, wir haben einfach ein Büro in Barcelona, das jetzt nicht viel kostet, aber wir gehen dann irgendwann einmal oder zweimal im Jahr dort runter und es macht gerade so eine Nullrunde und wir haben mega den Spass. Weißt du, ich meine? Mm-hmm. Was macht, oder vielleicht ist es auch von mir aus dem Kanton Glarus oder im Appenzell oder irgendwo. Ich glaube, so Sachen sind irgendwie lustig, weil dir stehen alle Türen offen, du kannst alles machen. Und Rennsessel, Büro, wo ich gemerkt habe, jetzt müssen wir ein grösseres Büro haben für das, können aber auch andere Sachen machen. Es macht auch mehr Spass, wie es eingerichtet ist und alles. Ja, plötzlich hast du halt einfach doppelt so viel Miete, die du zahlst. Und plötzlich ist eigentlich völlig irrational, obwohl ich auch sonst schon Sachen gemacht habe, gewusst, da haben wir jetzt Zusatzkosten, weil ich gemerkt habe, dass ich plötzlich auch stressen kann. Also komplett. Ich dachte, wow, jetzt habe ich voll Panik bekommen. Und das ist sicher. Also sonst musst du es nicht machen. Ich glaube, dass man Stress hat oder dass man Angst hat, das ist immer bei allem rum. Das Entscheidende ist nicht, dass so Sachen passieren, das Entscheidende ist, wie du darauf reagierst. Mhm. Also die meisten Leute, die ich kenne, die sagen mir das, was sie sagen, sie sagen, ich könnte das nicht handeln. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, so, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr selten, also ich könnte es wahrscheinlich an einer Hand abzählen, in einem Jahr, wo ich wirklich so klassisch schlaflos oder eine schlechte Nacht habe, so allem umstudieren. Ich kann das recht gut handeln. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt gemerkt in den letzten 12 Monaten, dass entweder bleibst halt ganz klein und machst das, musst aber professioneller werden mit den Leuten und alles, oder das musst du sowieso, oder du wachst halt jetzt auf eine gewisse Größe, wo ich gerade das Gefühl habe, so wie wir jetzt gerade sind, recht cool ist, weil du ein bisschen gut ausbalanciert bist von den Ressourcen, von den verschiedenen Skills, die du brauchst, um diese Projekte oder Challenges zu lösen, dass es mir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser geht, weil ich weniger auf dem Tisch habe und mehr die Funktion wahrnehmen kann, die halt mich erfordert, als Geschäftsführer das zu machen. Mhm. Aber ich nicht noch bei allem operativ drin sein. Mhm. Und das ist eigentlich schwierigst aktuell zu sagen, ich gebe alles ab, ich briefe die Leute und lasse sie machen, bin an einzelnen Meetings dabei und nicht jedes eigentlich selber machen. Die Leute haben mir, müssen mir manchmal selber sagen, Janik, du musst doch nicht noch Projekte eröffnen im Stunderfassungstool oder irgendetwas, nur weil du auch gerade den Zugang hast, dann kannst du dich dem geben und dann funktioniert das auch. Weißt, da musst du manchmal wie jemand das sagen. Und das habe ich jetzt echt gemerkt. Ich glaube, wenn das jetzt gut funktioniert, dann ist es auch für mich angenehmer. Weil zwischendurch hat es mich schon gestresst. Du musst an der Firma arbeiten, für die Firma arbeiten, aber eben auch am Schluss für die Kunden da sind. Das war so ein mega schwieriger Mix. Mhm. Darum.
Plus, es ist halt auch immer noch, es ist halt auch immer noch dein Baby, oder? Schlussendlich. Und das finde ich ist manchmal noch schwierig, sich dann rauszunehmen. Weil man hat ja irgendwie sein Ding, man hat das aufgebaut, man hat das mal gemacht und dann finde ich, braucht es manchmal ein bisschen, um dann zu sagen, also gut, jetzt machst es du. Ich mische mich da nicht mehr rein. Also unabhängig davon, ob es vom Aufwand her machbar ist oder nicht, ist es ja immer noch eine emotionale Bindung zu dem Topic, zu dieser Aufgabe, zu whatever. Wo es dann manchmal nicht ganz so einfach macht, das einfach so abzugeben. Aber trotzdem notwendig ist, dass man es macht.
Genau. Und die Leute kommunizieren in deinem Namen, kommunizieren für deine Firma, machen etwas in deiner Firma, da gehen Sachen schief. Zum Glück selten, aber kann passieren. Und so, wie man sagt, die Fuck-ups passieren und da muss man halt der Stand sich auch verteidigen oder eben auch das Team verteidigen und auch in Schutz nehmen und sich auch dort verantwortlich sehen und nicht sagen, ah ja, du bist schuld.
Gesundheit.
Oh, danke.
Und du hast vorhin noch angesprochen, eben die neuen Lokalitäten, mehr Miete und vielleicht auch eben mal so das Gefühl, oh shit, was haben wir jetzt da gemacht? Und das haben wir auch gehabt, oder ich mag mich auch an so Situationen erinnern, es hat auch so Meilensteine gegeben bei uns und ich glaube, das ist eben auch das, was ich vorhin gemeint habe, mit ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und bin durch das vielleicht ein bisschen gelassener, weil ich schon mehrmals den Punkt gehabt habe, oder? So einerseits ganz am Anfang, ja, soll ich reduzieren als Lehrer und wir machen mit Gang schauen, etwas, ja, können wir das überhaupt? Weißt, funktioniert das finanziell? Und dann haben wir es gemacht und gemerkt, es funktioniert. Und dann war der nächste Schritt, soll ich ganz aufhören als Lehrer und nur noch auf Gang schauen setzen? Ja, funktioniert echt das, oder? Und dann haben wir es gemacht und es hat funktioniert. Und so sind immer wieder Sachen dazugekommen. Können wir es uns leisten, eine Praktikantin, einen Praktikanten anzustellen und eine Mehrausgabe haben? Können wir uns leisten, jetzt hier ins grössere Atelier zu zügeln? Und es hat immer funktioniert irgendwie. Und ich glaube, das macht einem mit der Zeit auch einfach gelassen. Der nächste Schritt ist jetzt uns schon weniger schwer gefallen, den Fadri einzustellen, weil wir uns nicht mehr überlegt haben, funktioniert es auch. Also klar, haben wir es grob durchgerechnet, ob es funktioniert. Aber dann ist irgendwann ist die Erfahrung da, um zu wissen, hey, wir haben schon ein paar so Entscheidungen gefällt. Schlussendlich hat es immer irgendwie funktioniert. Wir machen es, wir versuchen es. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es dann kein Weltuntergang. Aber die Entscheidung ist viel einfacher, zum halt einfach mal probieren.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn du mit ein bisschen Vernunft an das hergehst, dann wirst du dich ja immer wieder hinterfragen, oh, wieso habe ich mir das so einen Kopf gemacht? Es ist ja gut, dass man es sich macht. Aber ich glaube, du kennst wahrscheinlich jetzt sehr gut bezüglich Equipment, Gear und so Sachen. Man sagt, ja, sollte man das? Lohnt es sich? Und irgendwann denkst du auch, wow, wie haben wir das vorher ohne das können machen? Oder? Das ist doch so ein schlaues Investment. Oder eben Tools oder eben ja, Leute auch. Man denkt immer so, oh, die kosten mich noch so und so viele Franken. Aber eigentlich, das heißt ja, die nimmt mir überproportional viel Arbeit ab oder kann uns unterstützen oder schaut, dass wir vielleicht wieder andere Aufträge haben oder Sachen ergänzen. Und ich glaube nicht, dass ich bin ein mega vertrauensvoller, wie sagen wir denn? Nein, ich gebe den Leuten mega viel Vertrauen. Also ich vertraue denen, sorry, ich sage so, vertraue denen mega. Und habe überhaupt nicht das Kontrollding oder irgendetwas, sondern weiss so, schau, das wird schon funktionieren. Die Personen werden das gut können auch allein lösen. Also das musste ich echt lernen, so auch nicht mal nachher zu fragen. Weißt, die Leute haben eigentlich schon das Gefühl, also sie meinen es auch nicht böse, aber so, dann fragst du nachher und sagst, so, ja, aber habt ihr euch, weißt, in meinem Meeting, so, habt ihr euch das und das überlegt? Und dann sagst du, ja, ich habe das Gefühl, wir überlegen das nicht. Wir haben alles im Griff, alles easy. Und dann irgendwie beruhigt es sich auch, aber irgendwie denkst du wieder so, ah, fuck, bin ich jetzt so der Double, da nicht will. Ich will das ja nicht ausstrahlen, aber ich glaube, Dort ertappe ich mich manchmal selber auch wieder so, schau, das wird schon gut kommen. Ich glaube, ja, mit dem musst du einfach leben, dass halt die Leute, also da habe ich noch ein Zitat, und dann können wir das Thema gerne zutun, aber so, der Gaspar Copetti von On, also einer von den Gründern von On, hat sehr cool gesagt, die sind brutal gewachsen, er hat gesagt, schau, wenn du Aufgaben abgibst, dann werden, wenn du einigermaßen die richtigen Leute hast, dann werden von 10 Entscheidungen werden wahrscheinlich 3 oder 2 genauso sein, wie es du auch gemacht hast. 3 bis 5, die anders sind, was du gemacht hast, aber auch okay sind. Und dann vielleicht nochmal, ja, je nachdem, zwei, drei, vier, je nach Situation, die vielleicht nicht gut sind. Und das Einzige, was ich machen sollte, ist, dass du mit den Entscheidungen treffen, die wirklich nicht gut sind, und dann das anschauen. Weil alles andere im Normalfall, 70-80% sind völlig okay, oder? Mhm. Und dann schaust du halt die zwei, vielleicht die drei Sachen auch an, und man sagt, hey, das wird dir nicht so. Und das, also das geht nicht. Und wenn man es eben so anschaut, dann denkt man so, ja, stimmt eigentlich schon. Wenn man sich einfach akzeptiert, es ist zwar anders gelöst, aber es geht auch, dann ist es super. Weil man hat immer das Gefühl, ja, es geht darum, meine Lösung anwenden. Nein, es geht darum, dass das Problem gelöst ist. Und wie? Genau. Ist mir egal.
Mhm. Wir kommen langsam zum Schluss. Am Schluss reden wir immer darüber, was steht da, wo geht es durch. Wir sind jetzt gerade in die neue Lokal, so neue Büroräumlichkeiten gezügelt. Was steht, und haben seit gestern, hast du gesagt, etwas Neues angestellt. Was steht nachher noch an? Was kommt in nächster Zeit viel zu? Oder wo siehst du oder willst du euch sehen?
Ich glaube, so mittelfristig, also oder für kurzfristig, jetzt vielleicht bis, also kurzfristig, ja, bis Ende Jahr, kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich noch ein, zwei Leute werden dazukommen. Rein, weil mehr Leute haben, die studieren gehen, die reduziert werden zu arbeiten, wo wir wieder neue Erkenntnisse machen und sagen, hey, wie können wir das abwickeln, wie können wir auch gewisse Sachen gleich noch aufnehmen und aber parallel laufen, weil wir halt jetzt alle Erfahrungen gemacht haben. Wenn ich jetzt nicht so einen Stress habe, die neuen Leute zuzunehmen, weil du hast relativ viel standardisiert. Das ist sicher mal das. Ich glaube auch, dass wir professioneller werden. Auch hier wieder von den Prozessen, von den Abläufen, von der Kommunikation. Also da gibt es viel zu lernen und viel zum Verbessern auch, weil es auch dazugehört, als Firma professioneller werden. Ich weiß im Fall ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung das geht. Ich bin mega ambitioniert und ich bin auch mega, ich habe mega Bock, mehr daraus zu machen, wenn die Leute auch Bock haben. Es sind zwei Themen auf dem Tisch. Das eine ist vielleicht irgendwann, wenn wir irgendetwas finden, ein eigenes Produkt noch zu machen. Nur schon aus Proof of Concept, voilà. Hey, look, wir können unsere eigenen Marketing-Tools anwenden, um das Produkt zu pushen. Und zweitens halt einfach, wenn es geht, auch einen Business-Case daraus zu machen und entsprechend das zum Laufen bringen und so auch da den Plausch zu haben, das Selling Angels Vordergrund stehen. Das sind sicher so Sachen, die jetzt wahrscheinlich noch dazukommen. Und das andere ist einfach langfristig ja, halt zu wachsen oder halt einfach irgendwie, sagen wir so, gesund mit genug Spass zu wachsen, wenn es Sinn macht. Das ja wieder in einzelne Teams aufzubilden, dass die wieder eigenständig sind. Mir ist das eigentlich, also nein, mir ist nicht egal, aber so, ich sehe verschiedene Szenarien. Es kann sein, dass wir vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren wachsen, dass wir vielleicht dann 30, 40 Leute sind. Aber mir ist auch klar, dass, wenn die Leute Bock haben und wir das auch richtig machen, dass vielleicht auch 200 Leute können werden. Aber das ist so, vielleicht bin ich einfach so, oder? Ich gebe Vollgas und habe Bock, etwas anzureissen, aber am Schluss geht es nur mit dem Team. Und unser Team ist echt genial und es macht super Spass und es sind mega gute Leute. Und ich würde mit all denen, auch wenn es komisch klingt, aber so, mit jeder einzelnen Person hätte ich null Probleme, eine Woche irgendwo in die Ferien zu gehen und ein bisschen zu schnurren und ein Bier zu nehmen und, weißt du, so, zu genießen, weil einfach, es sind angenehme Leute und gute Leute. Und das ist für mich mega entscheidend. Ich muss nicht zwingend mit allen Leuten sein in Zukunft, aber ich glaube, so, das macht es mega Spass, eben auch aufzustehen und etwas anzureissen und eben auch für die anderen zu kämpfen, wenn sie mal irgendwo anstehen.
Voll schön. Das sind ziemlich ambitionierte Ziele. Aber ich hoffe natürlich oder wünsche ich natürlich weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Aufs Kaffee und den Rennsessel können wir sehr gerne mal wieder vorbei. Ihr seid natürlich jederzeit auch eingeladen bei uns auf einen Ping-Pong-Match, wenn ihr euch traut.
Ja. Muss mal üben, wir sind nicht so gut.
Jetzt hast du ja einen neuen Hintergrund, um wieder Leute einzustellen, dass ja, genau, die vielleicht auch gewisse Tischtennis-Skills mitbringen müssen.
Das haben wir gerade auf die nächste Stellausschreibung. Zwingend. Ping-Pong. Ja, nein, das ist cool. Nächstes Mal kommen wir gerne mal vorbei.
Ja, sehr gerne.
Wir machen.
Wo findet man euch übrigens im Internet?
Ja, neoviso.ch. Also mit V. Neoviso.ch mit V. Sonst auch auf Instagram, @neoviso, LinkedIn, Facebook auch. Facebook haben wir auch noch. Man findet uns auch, oder mich einfach, janikbleitler.com oder auch janikbleitler Google. Am besten auf LinkedIn, das ist das Beste. Da kann man sich dort verknüpfen und ein bisschen über Zeug schnurren. Ja.
Super. Danke dir vielmals für die Zeit, die du genommen hast. Und hab noch einen schönen Nachmittag.
Sehr gerne. Danke auch für dein Fragensgespräch.
Sehr gern. Allen, die bis dahin zugelassen und zugeschaut haben, auch danke vielmals. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei wärt. Bis dann, eine gute Zeit und ciao zusammen.